Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein deutsches Fotoinstitut. Über Schritte auf dem Weg dahin hören wir. Ein indigener, abstrakter Maler im New Yorker Metropolitan Museum. Ein Tanzfestival in Wien und ein Filmfestival in Jerusalem. Das alles ist Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Abschlussbericht zu Empfehlungen der Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut. Hört sich umständlich nach Verwaltungsdeutsch an, ist aber Ergebnis einer langen Diskussion. Stefan Koldorf ist bei mir, unser Chefreporter Kultur. Er verfolgt das Thema seit vielen Jahren, inzwischen auch weit über 10 Jahre sind das schon. Pläne dafür, ähnlich wie in anderen Ländern übrigens, gibt es seit über 10 Jahren. Fotonachlässe, Forschung, Digitalisierung, Vermittlung, Archiv, gesellschaftliches Gedächtnis in einem vernetzten Institut zu konzentrieren. Unter Kulturstaatsministerin Grütters nahm das 2018 Fahrt auf. Düsseldorf, Dresden, Essen wurden als Standorte rasch ins Gespräch gebracht. Stefan, wer ist denn da heute in K20, das ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, zusammengekommen, um was zu empfehlen?
Im Grunde genommen zwei Fraktionen, nämlich zum einen die Gebenden, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Empfehlungen erarbeitet haben, unter der Leitung von Susanne Gensheimer, der Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Es war aber auch Peter Gorschlüter dabei, der das Museum Folkwang in Essen leitet. Das ist auch eine wahnsinnig traditionsreiche Fotoabteilung mit eigener Sammlung hat. Es war Inka Schube vom Sprengel-Museum in Hannover dabei. Man hat also über die Grenzen auch hinweggeguckt und einige andere konnten nicht teilnehmen. Und entgegengenommen haben das Ganze die Kulturministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, und der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Wer gefehlt hat, war ein Vertreter des Kulturstaatsministers, der selbst nicht konnte, aber man hätte ja jemanden schicken können, denn er und das Land sind die zentralen Geldgeber für dieses Projekt.
Der Bund hatte in einer Haushaltsnachtragssitzung mal locker 40 Millionen versprochen. Mhm. Da hat das Land gesagt, prima, das machen wir auch.
Ja.
Eine Machbarkeitsstudie, Stefan, hat sich vor einiger Zeit für den Standort Essen ausgesprochen. Mein Eindruck ist seit einiger Zeit, dass Düsseldorf ziemlich offensiv da am Ruder ist, oder?
Also es steht fest für die, die heute da waren, dass das Ganze in Düsseldorf stattfinden soll, weil angeblich, muss ich jetzt sagen, denn es waren heute zwei Vertreter, zwei Juristen aus Essen auch anwesend, die darauf hingewiesen haben, es Menschen gibt, die sagen, das hätte der Haushaltsausschuss des Bundestages, als er seine Mittel genehmigt hat, gar nicht mit einem Standort verknüpfen dürfen. Also da hätte Essen dann auch klagen können und vielleicht Aussicht auf Erfolg gehabt. Das ist aber nicht geschehen. Und Ina Brandes, die Ministerin, hat nur lapidar gesagt, also als ich das Amt übernommen habe, da stand das alles schon fest und ich habe auch eigentlich keine Zweifel, dass das so in Ordnung ist.
Die möchte am liebsten nächstes Jahr das Ding schon in Betrieb nehmen, selbst wenn es noch kein festes Haus gibt.
Das hätte sie ja in Essen gekonnt, da hätte es nämlich schon einen Ort gegeben, nachdem sucht man in Düsseldorf noch relativ verzweifelt.
Da gibt es auch schon Pläne, denn immerhin mit Düsseldorf ist das Projekt deshalb auch ein bisschen verbunden, weil da die berühmte Düsseldorfer Fotoschule entstanden ist, Mitte, Ende der 70er Jahre mit dem berühmten Ehepaar Bernd und Hilla Becher, aus dem dann Weltstars hervorgingen. Ja. Da ist auch ein Verein im Hintergrund, verlier doch mal schnell einen Satz dazu, das ist nicht ganz unwichtig zu wissen.
Ne? Naja, dieser Verein, der sich um das Werk auch von Andreas Gursky, einem großen Becher-Schüler, kümmert.
Der selber hatte, auch mal Professor an der Akademie
richtig,
gewesen.
Richtig, der hatte ursprünglich mal andere Vorstellungen. Moritz Wegwerth, der Vertreter dieses Vereins, hat aber heute in der Pressekonferenz gesagt, er könne prima leben mit dem, was jetzt beschlossen ist. Es wird kein Museum werden. Das ist ganz wichtig. Und es wird kein Ort werden, der Sorge dafür zu tragen hat, dass große Fotografinnen und Fotografen auch weiterhin Papier und Druckmaschinen und solche Sachen zur Verfügung haben. Auch das war mal angedacht gewesen. Es geht um eine Vernetzung, das war der zentrale Satz heute, bestehender Institutionen. Wir haben in Deutschland, das ist ja ein Bundesinstitut, wir reden nicht nur über NRW, wir haben in Deutschland ganz viele Institutionen mit fantastischen fotografischen Sammlungen, die aber zum Teil gefährdet sind, weil chemische Prozesse in diesen Abzügen auflaufen, weil das Geld nicht da ist, sie vernünftig zu konservieren, weil es keine einheitlichen Standards gibt, übrigens auch für digital zu sichernde Bilder. Das soll ja auch passieren in diesem Zentrum. Und das alles möchte man jetzt machen, gleichzeitig forschen, gleichzeitig offen sein für Institutionen, für Kuratoren, für Restauratoren. Also es ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Projekt, aber eigentlich ohne den Anspruch, selbst zu sammeln, selbst Museum zu sein, sondern, wie es heute hieß, eher zu sagen, da kommt ein Nachlass, der muss dringend gesichert werden, weil er sehr exemplarisch ist für Fotogeschichte in Deutschland. Der passt doch ganz gut nach Dresden oder der passt doch ganz gut nach Ulm oder nach Hamburg. Auch das will dieses Zentrum leisten.
Ich wiederhole nochmal den komplizierten Titel. Abschlussbericht zu Empfehlungen der Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut. Jetzt lassen wir mal die Sonderbaustelle weg, ob sich Essen vielleicht die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Die sehen das naturgemäß ein bisschen anders. Endgültig geklärt ist weder die Standort- noch die Neubaufrage.
Das ist richtig. Es gibt 86 zugesagte Millionen. Da haben mir heute off the records einige gesagt, das wird hinten und vorne nicht reichen. Wenn man sieht, dass 37 feste Stellen beispielsweise in diesem Papier drin stehen, dass laufende Kosten von bis zu 3 Millionen im Jahr projektiert sind. Also das ist die eine wichtige Aufgabe. Wird da noch Geld zukommen? Düsseldorf hat schon gesagt, von uns nicht, vielleicht zu den laufenden Kosten. Und die zweite Frage tatsächlich, was ist der Standort? Da gab es schon Ideen, mal sehr in Rheinnähe, das heißt in Wassernähe, nicht gut für Fotografie, mal das Stadtmuseum einfach umwidmen, geht so einfach nicht. Also da sind noch Baustellen offen und da müssen jetzt die potenziellen Träger, Bund, Land, Stadt mit dem Papier drüber nachdenken.
Das Ganze hat wieder Fahrt aufgenommen. Abschlussbericht zur Empfehlung der Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut aus der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. K20 hat uns berichtet davon. Stefan Koldorf, unser Chefreporter Kultur. Mit bildender Kunst machen wir gleich weiter, gehen in ein anderes bedeutendes Haus ans Metropolitan Museum in New York. George Morrison, das ist ein sogenannter Native American, ein indigener Künstler, 1919 im Norden von Minnesota geboren, kam in den 40er Jahren nach New York, um Kunst zu studieren und geriet rasch in den Umkreis, den Sog der großen abstrakt-expressiven Maler und Bildhauer wie William de Kooning oder Jackson Pollock. Ihn einen indigenen Landschaftsmaler zu nennen, das wäre sicherlich verengend. Leicht hatte er es im Leben nicht. Neben seiner Herkunft prägten ihn Armut, begleiteten ihn lebenslange Kinderkrankheiten sowie rassische und kulturelle Barrieren. Vom ländlichen Teil an der Küste des Lake Superior kam er aus einem Dorf ins sprudelnd laute New York. Städtisches Leben, Industrielandschaften, die Freiheit des individualistischen Jazz, das alles faszinierte ihn, das bannte er in Öl auf Bilder. Eine magische Stadt nannte er New York. 2 Dutzend Gemälde sind jetzt im Metropolitan an der Fifth Avenue zu sehen, von wo Andreas Roberts berichtet.
George Morrison kam zu einer Zeit nach New York, als die Kunstwelt in den USA im Aufbruch war. Besonders 2 Richtungen bekamen immer mehr Aufmerksamkeit: indigene Kunst amerikanischer Ureinwohner und moderne Kunst. 1941 hatte das MoMA eine wegweisende Ausstellung mit dem Titel Indian Art of the United States ausgerichtet, die First Lady Eleanor Roosevelt eröffnete. Und 2 Monate nach Morrisons Ankunft hatte Jackson Pollock seine erste Einzelausstellung. Morrison schrieb sich als einziger indigener Student in die Art Students League ein und wurde bis in die späten 60er Jahre mit unzähligen Gruppenausstellungen und 8 Soloausstellungen ein wichtiger Vertreter des abstrakten Expressionismus. Emily Masolek von der Bockley Galerie in Minneapolis, die Morrisons Nachlass vertritt und die meisten Leihgaben für die Ausstellung organisiert hat, erzählt, wie der scheue und introvertierte Morrison in New York aufblühte.
Es war einfach die Kunsthauptstadt der Welt. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Menschen aus Europa eingewandert. Kunsthistorisch gesehen wurde die Stadt zu einem Schmelztiegel, einem Melting Pot. All dieser Kreativität, all dieser verschiedenen Bewegungen. Vor allem der Expressionismus hat George schon sehr früh angezogen, bevor er sich der Abstraktion zuwandte.
Ein Stillleben in satten roten, grünen und braunen Farben, in geometrische Flächen unterteilt. Man erkennt die Form einer Flasche und die Andeutung von Früchten. Ein großer, weißer, runder Knochen beherrscht eine Seite des Bildes, der Titel Walknochen. Die dicke Farbe gibt dem Bild eine reliefartige Qualität und Bewegung. Morrison experimentierte zunehmend mit Techniken aus dem Surrealismus, die sich völlig vom Gegenständlichen entfernten und spontanen Impulsen Raum gaben. Das einzige Strukturelement ist in vielen Fällen eine horizontale Linie. Sie stamme aus der Erfahrung, als Kind am oberen See an der Grenze zu Kanada aufgewachsen zu sein, erklärt Galeristin Emily Masolek. Die Linie, die Wasser und Himmel trennt.
He talked a little bit too about how this horizon line, which is something that will come up again in his work.
Er sprach oft darüber, wie diese Horizontlinie eine Metapher für ihn ist. Er nannte sie einmal ein Rätsel. Es ist die Vorstellung von einem Ort, den man nie wirklich erreichen kann.
Den Horizont in einer Stadt wie New York zu sehen, ist fast unmöglich. Und doch taucht er immer wieder in seinen Bildern von der Stadt auf. Zum Beispiel in Red Sky von 1955. Ein dunkelroter, satter Himmel beherrscht die obere Hälfte des Bildes. Unterhalb der Horizontlinie Farben und Formen, die an Gebäude und Straßen erinnern. Seine Arbeit Structural Landscape zeigt eine abstrakte Hängebrücke. Es ist eine wilde Komposition aus geometrischen Formen mit grünen, schwarzen und grauen Farbschichten und einer Unterschicht aus tiefen Rottönen, die mit dem Messer herausgekratzt zu sein scheinen. Die horizontale Linie in der Mitte gibt Orientierung. Das Bild brachte Morrison ein Fulbright-Stipendium ein. Es war das erste Mal, dass ein indigener Künstler ein solches Stipendium erhielt. Wie war für ihn das Verhältnis zwischen Kunst und seinem kulturellen Erbe? In einem Tagebucheintrag von 1970 schrieb er:
Ich habe nie die sogenannten indigenen Themen gemalt. Ich habe in meiner Malerei nie ein soziales Bewusstsein gehabt. Ich habe nie versucht, durch meine Kunst zu beweisen, dass ich ein Ureinwohner bin. Und doch mag eine entfernte Andeutung des Felsens, aus dem ich gehauen wurde, das Rätsel des Horizonts oder die Farbe des Windes tief verborgen bleiben.
Nochmal Emily Masolek.
George lebte in einer postmodernen Zeit. Es war nicht notwendigerweise eine postrassistische Zeit, aber alle waren irgendwie vertrieben, die nach New York City kamen. Mit jedem Hintergrund konnte man an diesem Ort sein, was man wollte. Er akzeptierte die Tatsache, dass er ein indigener Künstler war, aber er hat sich nie dadurch definieren lassen.
The Magical City ist nur eine kleine Ausstellung mit vielleicht 20 Bildern und Zeichnungen. Aber sie zeigt einen beeindruckenden Künstler in einer besonderen Zeit und macht Lust auf mehr. Es wäre Zeit für eine echte Retrospektive.
Sagt Andreas Roberts über George Morrison, zu sehen im New Yorker Metropolitan. Der letzte Farn, das könnte vielleicht der Titel eines Gedichtbandes sein, aber so lautet eine Uraufführung beim Festival Impulstanz in Wien. Ultimo Elejo. Das ist eine künstlerische Zusammenarbeit zwischen einem Choreografen, Tänzer, einer Sängerin und einer Künstlerin. Alle drei haben sich zusammengeschlossen, um Mythen, um Lieder Südamerikas vorzuführen, aufzuführen. Der Abend ist mehr als ein Konzert oder eine Tanzveranstaltung, meint unser Wiener Kritiker Martin Thomas Pesel.
Stockfinster ist es, während der Vorhang hochgeht. Dann gibt ein fahler Lichtstrahl drei Männer an Barockposaunen zu erkennen. Es wirkt, als schwebten sie in der Luft. Erst nach und nach erleuchten die Scheinwerfer die gesamte Bühne im Wiener Volkstheater. Ein höhlenartiges Gebilde wird sichtbar, aus übereinander gestapelten Steinen. Ganz oben die drei Blasmusiker, unten drei weitere. Ihre Instrumente sind traditionell, geradezu archaisch. Einer spielt das Bandoneon, eine ukrainische Lautenzither, ein anderer die italienische Schalenhalslaute aus dem 16. Jahrhundert, auch Theorbe genannt. Die einzige weiblich gelesene Musikerin trägt die wuchtige Trommel vor sich her und sorgt für Rhythmus an diesem sonst sehr elegischen Gesangsabend mit dem Titel Ultimo Elegio, der letzte Farn. Auf das Zitat aus dem Lied Me de Guardar der peruanischen Sängerin Chabuca Granda wird an dem Abend sonst nicht weiter Bezug genommen. Manche im Publikum meinten, die farbenfrohe Bemalung der beiden mumienhaft bekleideten PerformerInnen als Pflanzen auszumachen. Vielleicht ist da ja auch ein Farn darunter. Diese beiden Gestalten erwecken Assoziationen an eine unwirkliche Welt oder zumindest an eine, die viele Jahrhunderte her ist. Erst glatzköpfig und wie nackt, aber reichlich tätowiert aussehend, umkreisen sie einander wie indigene Krieger, die ohne Worte sondieren, ob der andere Freund oder Feind ist. Später werden ihnen royal anmutende Gewänder und Frisuren übergestülpt und sie treten neuerlich in eine Art Konflikt, der, vielleicht wegen des spanischsprachigen Gesangs, Gedanken an Stierkämpfe hervorbeschwört. Der eine der beiden ist François Chaignon, Tänzer und Choreograf. Die andere, die argentinische Sängerin Nadia Larcher. Die beiden wurden von der französischen Künstlerin Nina Lené für ein Projekt zusammengebracht, das südamerikanische Gesänge und Mythen in szenischer Form einem europäischen Publikum vorstellen soll. dass auch Larcher ein bisschen tanzt, wenn auch nicht so virtuos Flamenco wie der Kollege, und auch Chaignon an einigen Stellen mitsingt, wird von den Machenden im Programmheft als große Gegenbewegung zur imperialen Moderne beschrieben, die Tanz und Gesang einst voneinander getrennt habe. Mit anderen Worten, Tanz und Gesang werden hier nach langer Zeit wieder vereint. Nun ja, formal revolutionär kommt dieser 70-minütige Abend nicht gerade daher, der eine bemerkenswerte Liste von fast 30 koproduzierenden und unterstützenden Institutionen in Europa aufweist. Aus Deutschland sind Pakt Zollverein in Essen und die Berliner Festspiele an Bord. Nina Lené, die als künstlerische Gesamtleiterin wohl so etwas wie Regie geführt hat, legt vor allem auf sinnliche Bilder Wert, als visuelle Ergänzung zur elegischen, schmerzerfüllten Musik. Gewiss haben sich die Beteiligten intensiv mit dem Kulturgut der alten Völker Lateinamerikas beschäftigt. Doch die Symbolik des Sichtbaren, etwa warum Chaignon und Larcher sich einmal Amethystgeoden, also Gesteinskörper, auf den Kopf setzen, bleibt unerklärt, wodurch das ganze Unterfangen ein wenig folkloristisch anmutet und der Anspruch, mit einer Aneinanderreihung an Gesangsnummern eine erzählte Handlung zu behaupten, leicht prätentiös. Eines freilich lässt sich nicht bestreiten. Die Musik, der Gesang, der Klang der alten Instrumente, auch die opernhafte Gestik Chaignons und Larchers, das alles ist zum Schmachten schön.
Nicht Ultima Cena, das letzte Abendmahl, sondern Ultima Elecho, Elecho, Impulsfestival in Wien, das letzte der letzte Farn war das, Martin Thomas Pesel berichtete. Über 20 Jahre ist das internationale Filmfestival Jerusalem jetzt schon alt. Zur Eröffnung 1984 kamen Weltstars wie Jean Moreau, Warren Beatty und andere. Durch die gegenwärtige Kriegssituation bekommt das Festival heute hingegen mehr Absagen. Aber internationale Filmschaffende, darunter auch Vertreter der deutschen Filmszene, immerhin sind vertreten. Die innenpolitischen Konflikte, auch der Gaza-Krieg, sind in den Filmen durchaus präsent, was indes schon zu Protesten der Regierung und auch Rückzugsforderungen von Filmen geführt hat. Kritiker haben es nicht leicht. Beim Jerusalem Filmfestival berichtet Christian Berndt.
Der deutsche Film ist sehr präsent auf dem internationalen Filmfestival Jerusalem.
It's quite common for the Jerusalem Film Festival to have good presentation of German films, you know.
Es gehört zum Festival auch eine gute Auswahl deutscher Filme zu zeigen, so Festivalleiter Ronny Mahadav-Levin. Deutsche Filme sind beliebt in Israel. Julia von Heinz' Eindruck täuscht nicht. Es gab viele Absagen von Filmschaffenden.
We also know that many Israeli films are struggling now.
Der israelische Film muss gerade um internationale Aufmerksamkeit kämpfen, aber das israelische Kino ist im Moment sehr produktiv. Der Wettbewerb des israelischen Films beim Festival ist größer als sonst und erstmals sind mehrheitlich weibliche Filmschaffende vertreten. Es gibt Filme, die den Krieg und die politischen Kämpfe meiden und eher private Geschichten erzählen.
And we've seen many Israeli titles reflecting.
Und dann gibt es viele Filme, sagt Mahadav-Levin, die den Krieg reflektieren, auch wenn er nur indirekt Thema ist. So wie in Netali Browns Debütfilm Oxygen, in dem eine Mutter verzweifelt versucht, ihren Sohn, der sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet hat, zurückzuholen. Dass es ausdrücklich um den Gazakrieg geht, passiert erstaunlich selten. Ein Grund zu Mahadav-Levin ist sicher das andauernde Trauma des 7. Oktober. Ein anderer Grund ist, dass Spielfilme länger in der Entwicklung brauchen. Er glaubt, dass Filme, die den Krieg in Gaza thematisieren, kommen werden. Und für Dokumentarfilme fehlt Material, weil in Gaza nicht gefilmt werden darf. Bei den kurzen Formaten gibt es bereits Filme über Gaza und eine prominente Ausnahme im Spielfilmbereich ist Nadav Lapid, der 2019 mit Synonym den Goldenen Bären der Berlinale gewann. Sein neuer Film Yes läuft im Festival Special. Yes erzählt von einem Musiker, der sich als erotischer Unterhalter auf den Partys der Reichen verdingt. Ein Opportunist, der sich der Macht andient. Eigentlich war das Drehbuch für Yes schon vor 2 Jahren fertig, doch dann kam der 7. Oktober. Lapid flog von seinem Wohnort Paris sofort nach Israel. Er sprach mit vielen bekannten Künstlerinnen und Filmemachern, von denen sich manche in den Dienst des Staates stellten und Filme zum Beispiel über den 7. Oktober drehten. Das war verständlich, meint Lapid, das Land blutete. Aber wenn man der Regierung zuhörte, war damals schon klar, was kommen würde. Ihm war klar, sagt Lapid, dass das Schlimmste kommen würde, was dieses Land jemals erlebt hat. Er ergänzte das Drehbuch, sein Filmheld wird nun beauftragt, eine nationalistische Siegeshymne auf den Gazakrieg zu schreiben. Doch angesichts des Krieges plagen ihn Zweifel. Man erlebt in Yes ein Land, das sich der Dekadenz, dem Zynismus und dem nationalistischen Taumel hingegeben hat. Lapid ist schockiert, sagt er, dass der Krieg auch von progressiven israelischen Filmschaffenden hingenommen werde. Viele der Filmschaffenden sind zerrissen zwischen dem Gefühl, den Krieg kritisieren und zugleich rechtfertigen zu müssen, meint Lapid. Yes lief beim Festival in Cannes. In Israel haben Minister bereits gefordert, den Film vom Jerusalem-Festival zurückzuziehen. Kritische Filmschaffende stehen in Israel unter Beschuss, meint auch die Regisseurin des Dokumentarfilms One Street in Silvan, Bisan Tibi. Ihr Film erzählt von einer Straße in Ost-Jerusalem, in der Häuser von Palästinensern geräumt werden, um für Israelis Platz zu machen. Der Film, so Tibi, handelt von der Ungleichheit zwischen Israelis und Palästinensern und zeigt einen Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft. Diese Straße, sagt sie, liegt im Zentrum von Jerusalem und niemand redet über dieses Unrecht. In Israel, so Tibi, muss sie vorsichtig sein, was sie öffentlich sagt, denn man wird schnell bedroht. Auf dem Jerusalem Filmfestival nehmen viele Filmschaffende teil, die sich nicht einschüchtern lassen wollen und mutiges Kino machen. Und wie sich die Filmschaffenden gegen die Regierung stemmen, davon erzählt das diesjährige Programm auf eindrucksvolle Weise.
Sagt Christian Berndt. Nach massiver Kritik ist das Konzert des russischen Dirigenten Valery Gergiev abgesagt worden. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Antje Alrock.
Dabei hieß es am vergangenen Freitag dazu noch, das Konzert findet statt. Wir berichteten darüber in Kultur heute. Nun also hat die Direktion des süditalienischen Königspalastes von Caserta auf die lautstarke Störung reagiert. Vermutlich aus Sorge vor weiteren Protestaktionen auch ukrainischer Organisationen. Neben diesen hatten sich auch der italienische Kulturminister sowie die Witwe von Alexei Nawalny für eine Absage des Konzerts stark gemacht. Gergiev gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Dirigent sollte am 27. Juli im Rahmen eines Musikfestivals nahe von Neapel auftreten. Lautstarke Proteste gab es auch während der gestrigen Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews mit der AfD-Chefin Alice Weidel, die dazu führten, dass Weidel die Fragen nicht verstehen konnte, also akustisch nicht. Ein Bus mit einem Lautsprecher ausgestattet hatte die Sprechchöre, Musik und Hupen zusätzlich noch verstärkt. Dennoch brach die AfD-Politikerin das Interview nicht ab. Eine wirklich schwierige akustische Situation, sagte Weidel am Ende der Aufzeichnung wörtlich, für die das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit verantwortlich war. Die Aktivisten sorgen schon seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen, etwa mit einem Miniatur-Holocaust-Mahnmal in Sichtweite des Wohnhauses von AfD-Politiker Björn Höcke. Zurzeit setzen sie sich mit vielen Aktionen für ein Verbot der AfD ein. Der Leiter des Zentrums für politische Schönheit, Philipp Ruch, verteidigte gegenüber dem Deutschlandfunk die Aktion vom Sonntag im Regierungsviertel.
Wir haben hier die Wortführerin des politischen Arms des Rechtsextremismus in Deutschland und der wird das Mikrofon gereicht und weder sie noch der Fragesteller können sich in irgendeiner Weise verstehen. Und trotzdem machen sie munter weiter. Das ist natürlich eigentlich auch das perfekte Sinnbild, wenn man so will, für unsere Gesellschaft und den Umgang mit der AfD. Und die journalistische Front, die ich gar nicht kritisieren möchte, die ist in großen Teilen, in weiten Teilen sehr aktiv, sehr konfrontativ und natürlich auch investigativ unterwegs. Aber ich glaube, dass die Zeit netter Pläuschen und Sommerinterviews vorbei ist.
Gegen die Aktion leitete die Polizei direkt im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Protest sei nicht angemeldet gewesen. Das Zentrum für politische Schönheit bezeichnet die Aktion hingegen als eine eigenständige, spontane Kunstdarbietung im öffentlichen Raum. Die AfD fordert mittlerweile eine Wiederholung des Interviews. Vor 8 Jahren wurde Emmanuel Macron als der erste französische Präsident gefeiert, der das künstlerische Erbe Afrikas komplett restituieren wollte. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy sprach in diesem Zusammenhang sogar vom Ende der kolonialen Amnesie. 8 Jahre später liegt in Frankreich immer noch kein Restitutionsgesetz vor, das die Rückkehr von Kunstwerken, die in der Kolonialzeit nach Frankreich kamen, in ihre Heimatländer regeln oder auch erleichtern würde. Bisher wurden nur 27 Objekte zurückgegeben. Die meisten von ihnen kamen im Jahr 2021 zurück nach Benin. Am 30. Juli soll dem Ministerrat nun ein Textentwurf vorgelegt werden. Immerhin.
Die Kulturmeldung mit Antje Allrong am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema doch natürlich der Investitionsgipfel im Kanzleramt. Ihnen einen guten Abend.